Martin, ich habe nicht so richtig Lust auf irgendwas heute.
Ganz heute und ganz ruhig machen.
Ja,
schön Wolldecke und so.
Ja, es wird ja jetzt auch langsam, das Wetter zwar noch nicht ganz, aber es geht ja auch langsam wieder in diese Richtung. Und ich habe auch keine Lust jetzt irgendwie auf was Schweres, irgendwie weißt du, so eine politische Doku und dann immer dieses, muss man immer mitdenken und so. Ich will einfach mal entspannen jetzt. Hallo und herzlich willkommen.
So, jetzt, ihr seid eingeschlafen.
Zum entspannten jetzt, Filmmagazin.
Jetzt bitte wieder aufwachen.
Ja.
Wir sind das Filmmagazin. Wir sind wieder da. Ihr habt auf uns gewartet, hoffentlich. Aber ihr könnt es euch in dieser Folge ganz gemütlich machen. Das wird heute auf jeden Fall im Fokus stehen. Aber was auch im Fokus stehen wird, sind natürlich wir. Weil wir sind wichtig.
Wow. Gleich sympathischer Einstieg in das Filmmagazin. Vor allem für Leute, die noch nicht hier waren bei uns.
Ja, das riskiere ich einfach mal, dass es dann Leute vielleicht falsch einschätzen.
Dann sag doch einfach mal, wer du bist, damit die Leute wissen, wen sie falsch einschätzen.
Stimmt. Ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas. Ich finde nicht, dass wir wichtig sind.
Okay.
Wir machen trotzdem einen Podcast.
Wir sind auch trotzdem wichtig genug, dass wir einen Podcast zusammen haben, was zwei Dudes hier über irgendwas sprechen. Deswegen, das ist ja auch ein recht neues Konzept.
Ja, genau.
Der Klassiker.
Sind ja quasi Vorreiter.
Vorreiter auf jeden Fall. Tatsächlich, also es gibt ja schon ganz schön lange. deswegen finde ich auch, dass wir wichtig sind, aber ich verstehe auch, wenn nicht. Ja.
Ja. Egal, wir machen heute Cozy Time, habe ich gehört. Also wir machen heute wirklich einfach mal einen ganz gechillten. Also wir ruhen uns heute aus. Was jetzt nicht heißt, dass es nichts zu hören gibt.
Gott sei Dank, das wäre auch interessant gewesen. Einfach mal.
Wir schweigen jetzt einfach zusammen.
Und sagen auch mal aushalten. Und alle fünf Minuten sagt mal einmal jemand etwas, aber dann noch
oder so gähnt einfach mal so in die Kamera, beziehungsweise wenn man nicht auf YouTube schaut, dann eben im Podcatcher der Wahl oder so. Wir sind ja überall vertreten.
Ja.
Also ihr könnt uns überall hören.
Ihr seht, wir haben für diesen Podcast wenig Ideen. Falls ein bisschen ruhiger zu gehen. Wenn ihr selber Ideen habt, über was wir sprechen können, dann schreibt uns sehr, sehr gerne über Themen, die euch irgendwie interessieren. Da könnt ihr uns vor allen Dingen über Instagram erreichen. Da gibt es viele verschiedene Posts zu jeder Folge. Da könnt ihr auf jeden Fall euch drunter austoben, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt. Aber ihr könnt uns auch sehr gerne schreiben per Mail. Da gibt auf unserer Webseite filmmagazin.audio findet ihr auch unsere Kontaktmöglichkeiten. Besonders immer auch bei solchen Oberthemen, wie wir heute auch wieder haben.
Ja.
Da eignet sich das immer sehr gut, wenn ihr selber auch Ideen habt, was wir total vergessen haben, eigentlich zu benennen. Deswegen oder da besonders auch, was eure Favorites sind. Deswegen da reicht uns auf jeden Fall auch.
Ja, genug der Vorrede. Wir sind heute, ihr merkt es, wir sind heute irgendwie nicht so ganz auf der Höhe.
Aber woran könnte das liegen?
Weiß ich nicht. Also es ist viel zu warm für September, finde ich. Ich bin äußerst übermüdet. Meine Brille ist beschlagen.
Das liegt ja wahrscheinlich aber an deinem Arbeitsethos
und
Arbeitsrhythmus. Könnte ich mir auch vorstellen. Weil du zu wenig Zeit auf der Couch verbringst, um dir was anzugucken. Genau. Stattdessen irgendwie arbeitest, um Geld zu verdienen.
Genau, aber man braucht ja dann auch mal einen Ausgleich. Und heute soll es eben um die Filme und Serien gehen, die wir gucken oder die wir zu Rate ziehen, wenn wir einfach mal ausspannen wollen. Also wenn wir einfach mal sagen wollen, wir wollen nicht so richtig über was nachdenken, sondern einfach mal mit leerem Blick auf ein Display starren. Und das nicht auf Arbeit.
Wie wir sonst machen.
Ja, wie wir das sonst machen. Ja, wir fangen einfach an. Ich glaube, die Leute halten uns jetzt eh schon für. Hört eine andere Folge.
Hallo?
Folge. Wir sind echt schwierig drauf heute.
Das finde ich jetzt frech.
Egal, was ist denn deine erste? Hau mal raus, Cozy Time. Ja,
Das große Problem ist tatsächlich, ich habe tatsächlich nicht so die eine Entspannungs-Comfort-Food-Serie, Film, Abschalt-Ding. Das haben ja auch viele, die irgendwie total, was ich auch verstehen kann, die stressigen Alltag haben oder ab und zu mal so eine Spikes haben und sich dann, was ja sehr beliebt ist, sind dann Reality-TV-Serien. Darüber hatte ich auch mal eine Folge gemacht, über speziell die Streaming-Reality-TV-Serien. Die würden dann natürlich sehr gut hereinpassen, also sowas wie Too Hot to Handle oder die zahlreichen Wettbewerbssendungen, wo sich dann irgendwie die besten Make-up-Artists duellieren. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, was sich sehr gut eignen würde, so zum Kopf abschalten. Aber für mich, ich selber gucke mir das eigentlich ab und zu mal an, wenn das irgendjemand anderes guckt oder nur ganz, ganz selten. Aber es ist selten so, wenn ich das Bedürfnis habe, irgendwas zum Abschalten, dann gucke ich mir sowas an. Da gibt es irgendwie jetzt nicht so direkt was für mich, wo ich sage, da kehre ich immer wieder hin zurück. Ich habe aber tatsächlich doch was, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Kannst du, Lukas, kannst du was essen, also zum Mittag oder zum Abend etwas essen und dabei nichts gucken? Also kannst du einfach dich nur auf das Essen konzentrieren.
Machen wir eigentlich. Ja, nee, wir gucken eigentlich immer was, ja.
Ja, so ist es bei mir auch. Das hat sich dann irgendwie seit ich dann aus dem, als quasi seit dem Studium so entwickelt, wo man früher noch mit den Eltern quasi am Abendbrot.
Ich wollte gerade sagen, echt das Gegenteil von dem, was unsere Eltern immer gepredigt haben, weil sie wahrscheinlich auch, dass man zusammen am Abendbrotstisch Abendbrot isst.
Genau.
Oder läuft nichts.
Und da läuft, das ist ja absolut katastrophal. Das kann ich auch gar nicht mehr. Ich habe das wirklich über 10 Jahre lang antrainiert, dass eigentlich immer irgendwas im Hintergrund läuft. Deswegen ist das auf jeden Fall für mich Comfort Food. Sind da nämlich sich wirklich so 10 bis 30 Minuten Videos am liebsten, die dann halt perfekt in diesen Essensslot hereinpassen, sich anzuschauen, wo man dann schöne Beschäftigungen hat, damit man sich eben nicht nur mit dem Essen auseinandersetzen muss.
Wäre schlimm.
Weil man, das wäre ja wirklich schlimm. Und das ist für mich wirklich auch sowas zum Herunterkommen. Weil dann auch letztlich, wenn man meistens von der Arbeit kommt, dann ist es ja meistens auch die Zeit, wo man dann langsam anfängt, auch Abendbrot zu machen. Und dann braucht es auch irgendwas zum Gucken. Mhm. So, aber was gucke ich mir da am liebsten an? Da gibt es tatsächlich auch ein gewisses Genre von Videos auf YouTube, die ich mir da am liebsten anschaue. Die zähle ich jetzt mal mit dazu, sind nämlich Dokus. Mhm. Am liebsten 10 bis 30 Minuten Dokus. Mhm. Und da gibt es besonders einen Kanal, den ich da sehr, sehr, sehr gerne schaue. Ist nämlich Vox, der englischsprachige Journalisten-Kanal, die quasi so New Journalism-Style machen, wo die Reporter auch häufig in den Videos zu sehen sind. Das ist, kann häufig auch schwierig werden. Es gibt gerade sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen, gerade auch im deutschsprachigen Bereich, wenn das Leute versuchen, ist das häufig auch cringe, wenn da sich so Reporter so in den Vordergrund stellen und dann eine Geschichte erzählen. Das kann sehr schnell, wird das unnötig und man hätte das eigentlich deutlich kürzer und knapper in 5 Minuten erzählen können, einfach die Geschichte. Aber Vox ist für mich so ein Kanal, die regelmäßig Videos veröffentlichen, wo ich wirklich die Stärken darin sehe, dass auch diesen Stil von Dokus oder von Journalismus zu wählen. Und das sind insbesondere so Videos, die eine Frage beantworten, die du nie hattest. Also wo du nicht mal dein Leben drüber nachgedacht hast, warum ist das eigentlich so? Aber die finden das heraus und erklären mir das. Gibt zum Beispiel, was ich da mit eins der besten Videos der letzten Jahre finde, die wir veröffentlicht haben. Es gibt nämlich in der Sahara, das kann man auch auf Google Maps nachschauen, gibt es mitten in der Sahara, gibt es kreisförmige Einbuchtungen, so Löcher, die so in symmetrischen Kreis angeordnet sind. Ja. Und die sind so 8 Stück oder so in einer Entfernung von ein paar 100 Metern, total symmetrisch aneinander gedeichselt. Und warum sind die dort? Was bedeuten diese Kreise? Es hat irgendjemand mal auf Reddit diese Frage gestellt. Aliens, natürlich. Ja. Das ist natürlich das Erste. So wie Kornkreisfelder quasi in der Wüste. Safe so ist das Aliens. Natürlich ein bisschen. Und dann waren da die ewige Diskussion, was das sein könnte, diese Kreise. Weil die kann man wirklich, die sind so groß und auch so tief, dass man die wirklich auch auf Google Maps sich jeder anschauen kann. Und da gab es verschiedene Theorien und da hat sich wirklich mal ein Journalist von Vox halt hingesetzt und versucht, das zu beantworten. Was er gemacht hat, woran man halt sieht, was die Stärke auch ist, sich selber sehr in den Vordergrund zu stellen und halt den Rechercheprozess auch in den Vordergrund zu stellen, ist halt, er hat mit wirklich fast allen Experten gesprochen, die es zu dem Thema gibt. Mhm. Und die haben verschiedene Theorien aufgestellt, was das sein könnte. Also am Ende standen 4 Theorien im Vordergrund, dass es einmal zur seismischen Untersuchung eingesetzt wurde, also Erdbeben und so, um das zu untersuchen, dass es alte Brunnen sein könnten von vor Hunderten, Tausenden Jahren, dass es alte Gräber sein könnten oder es sind Fogara, das sind unterirdische Wasserstollen. Dass das sowas da quasi noch Überbleibsel davon sein könnten. Und der Journalist hat sich da wirklich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Experten gesprochen und die haben jedes Mal halt ihr Pro, Contra oder Hinweise, dass es das sein könnte, dass es eben alte Brunnen sein könnte. Na, nee, sieht doch eher nach alten Gräbern aus. Und das zeigt halt zum einen, es gibt halt nie eine eindeutige Antwort oder wie schwierig das ist, sowas herauszufinden, weil es gibt dann verschiedene Experten, die alle auch in ihrem Bereich da ein großes Wissen haben und die alles Argumente haben, warum es das sein könnte, aber es könnte eben, wie gesagt, das andere sein. Und man kann es nie so ganz genau wissen. Oder man macht es dann, was der Journalist dann auch gemacht hat, nämlich einfach hinfahren. Und die haben dann wirklich sich die Mühe gemacht, sich wirklich mit dem Team hingesetzt und hingefahren tatsächlich zu diesen Kreisen in der Sahara, um sich das anzuschauen. Und es gibt tatsächlich eine Antwort. Man konnte es dann wirklich relativ felsenfest feststellen, was es dann wirklich ist. Ich möchte nicht verraten. Guckt es euch gerne an. Wenn ich dran denke, werde ich auf jeden Fall auch dran verlinken. Ansonsten einfach bei Vox Kreise in der Sahara, also Circles in the Sahara, findet ihr das Video, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Ich möchte es nicht vorwegnehmen. Aber ich finde das zum einen halt ein schön, erklärt das Video wunderbar, wie halt Wissenschaft auch funktioniert, weil bevor sie halt dorthin gefahren sind, halt erstmal mit Experten sprechen, was es sein könnte und in verschiedene Studien durchgelesen und die, um die Wahrscheinlichkeiten halt runterzubrechen, um dann letztendlich dann auch ganz empirisch hinzufahren. Und das hat auch einen schönen dramaturgischen Bogen und das sind für mich wirklich Videos, die die mich wirklich, obwohl sie halt auch ein komplexes Thema erzählen, mhm, und da steckt auch was dahinter, am letztendlich, was die Antwort ist, warum diese Kreise dort sind, die erzählen auch etwas über die Sahara, über Afrika, mhm, und auch über Europa. So viel kann ich ja, schon mal vorwegnehmen. Ja. Die spielen eine gewisse Rolle, warum da diese Kreise sind. okay. Und dadurch hat man gleich so einen historischen auch Aspekt und das erklärt dann trotzdem was Großes, obwohl es so was Simples erstmal erscheint. Und es gibt auch einen Kommentar unter dem Video, das ist, this is the most interesting pointless thing I ever watched. das finde ich auch, das ist das interessanteste, sinnloseste, was ich jemals gesehen habe. Und so die besten Videos von Vox, die machen das immer wieder. Zum Beispiel gibt es auch ein Video darüber, warum eigentlich das hier, diese Geste, also stell dir vor, ich habe einen Mantel an und stecke hier meine Hand in die Brust, Napoleon, ist das so eine typische Napoleon-Pose. Ja. Warum eigentlich? Warum hat das Napoleon eigentlich gemacht? Das ist auch so ein Video, was sich damit beschäftigt. Oder auch eins der ersten Kriegsfotos. Das ist von 1855. Das war so ein amerikanischer Krieg gegen eine Nation, wo das war so ein ganz berühmtes Kriegsfoto, wo so verschiedene Kanonenkugeln drauf zu sehen sind. Mhm. Und da gestern, das war halt jahrelang so eins der, was so diesen Horror des Krieges ganz gut dargestellt hat, weil auf einmal da diese tausenden Kanonenkugeln auf dieser Straße zu sehen waren. Aber später hat sich dann herausgestellt, oder es gab das große Gerücht, dass das bloß gestellt war, dieses Foto. Mhm. Und da gibt es auch dieses Video von Vox, die sich mal ganz genau mit diesem Foto beschäftigt und geht da übelst ins Detail, wo man halt vom Schattenwurf der Kugeln abschätzen kann, ob das gestellt ist oder ob das echt ist. Mhm. Das sind so für mich Videos, wo sich jemand so monatelang oder wochenlang in ein Thema reingesetzt hat, was erstmal total nichtig wirkt, aber es erzählt auch total was Wichtiges, weil es natürlich darum geht, wie Propaganda funktioniert, wie Kriegsfotografie funktioniert, wie das natürlich auch in der Öffentlichkeit eingesetzt wird. Und das erzählt, wenn über diese kleine, detailreiche Geschichte total was Großes. Und das sind nämlich so die perfekten Snacks irgendwie für so ein Essen und auch für so ein Comfort Food, was ich mir gerne wirklich anschaue, um irgendwie auch abzuschalten, obwohl es auch häufig ein bisschen komplexere Themen gerne sind. Aber gerade Vox schafft es für mich, das auch immer so Mainstream-mäßig aufzubearbeiten, dass ich daran auch total viel Spaß habe. Und das wäre für mich auch so totaler Leuchtturm, wie halt zum Beispiel öffentlich-rechtliche Rundfunk mal Videos gestalten könnte. Weil da gibt es natürlich auch viel New Journalism-Zeug, Dokus, aber die sind häufig so ein bisschen cringe halt, peinlich und häufig so, wo man merkt, man stellt den Reporter eigentlich im Vordergrund, wenn man es machen muss, weil das irgendwie so aussehen muss, so eine Doku, aber wirklich was erzählen kann man damit nicht. Und wirklich einen Erkenntnisgewinn hat man dadurch nicht. Und da wäre für mich gerade Vox, die auch viel Datenjournalismus machen und auch Daten schön aufbereiten. Die haben natürlich auch ein großes Grafikteam hinter sich, die das schön aufbereiten können. Aber ehrlich gesagt, das wäre für mich auch was, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich mal mehr daran ein Beispiel nehmen könnte, gerade im Videoformat.
Ich glaube, das wird ja versucht, ne, mit Y-Kollektiv
und Steuerung F und so. Aber diese kommen ja
die auch schon große Hits gelandet haben.
Aber ne? Die kommen für mich meilenweit nicht an Vox heran, weil die auch mir dann immer auch zu langatmig erzählt sind.
Ja. Da gab es ja auch eine große Studie zuletzt aus Mittweida, die so ein bisschen diese New Journalism-Formate so untersucht hat, von Janis Brinkmann. Ist auch sehr interessante Diskussion, die danach losgegangen ist. Ja. Vielleicht auch kleiner Transparenzhinweis, dass wir beide auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Aber glaube ich.
Aber nicht im Videobereich?
Ich wollte gerade sagen, nicht im Videobereich.
Sonst
und beide nicht an der Produktion von solchen Dokus beteiligt sind.
Ja, ich finde das dann deswegen, das ist gerade, also auch Vox macht halt auch viel zu Klimawandel, auch viel, wenn ihr über wie US-Politik und die US-Gesellschaft funktioniert. Und die müssen sich da wirklich absolut nichts vorwerfen lassen, die sowohl halt so Datenjournalismus machen, von was Bestehendes, als auch wirklich wohin fahren, mit Leuten reden, wirklich aufwendig. Deswegen, die haben da echt einen richtig schönen Mix und auch super breite Themen von halt solchen auch lockeren Themen zu euch Architektur auch. Warum gab es eigentlich mal, ich glaube, Stahlhäuser in den USA, so Stahlbunker, also die aus dem Stahl gebaut wurden. Das gab es noch für so 10 Jahre lang so einen Trend. Das ist irgendwie in den 40er, 50er Jahren. Das mal kurz so eine, weißt du, so eine lockeren, bunten Themen, als auch dann total in die Tiefe, wenn irgendwie, was irgendwie Joe Biden oder Donald Trump gemacht haben oder Ron DeSantis in Florida, oder Immigration, Gefängnisse und so weiter, als auch solche tiefen Themen, aber halt auch so eine bunten. Und deswegen, die haben für mich ein totales, richtig schönes Potpourri und Sortiment und setzen aber halt auch, wie gesagt, viel Fokus auf den Klimawandel. Oder halt dann solche, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Deswegen, das ist für mich auf jeden Fall so ein Leuchtturm, wo man sich auf jeden Fall, wo man viel auch davon von lernen kann, glaube ich, wenn man für sowas sich interessiert.
Mhm. Cool. Ich würde auch gleich mal auf die gleiche, sowohl dieselbe Schausituation wie du einsteigen und aber auch auf die gleiche, sag mal, auf Dokus auch, denn auch das ist bei uns tatsächlich oft Thema zum Essen. Man sucht was so 20 bis 30 Minuten lang ist, was dann auch abgeschlossen ist und wo man dann fertig ist mit Essen.
Und was man auch angucken kann, wo man auch ab und zu mal halt auf den Teller gucken muss.
Genau.
Weil es darf jetzt nicht so visuell interessant sein, dass man quasi alles sehen will.
Oder irgendwas mit Untertiteln auch. Das geht zum Beispiel auch nicht.
Auch schwierig, ja.
Und deswegen nehmen wir auch Dokus und wir sind da tatsächlich sehr unterwegs in den beiden Mediatheken, also ZDF und ARD-Mediathek, weil da es durchaus viele gibt. Muss ich auch ehrlich sagen, Y-Kollektiv und Steuerung F meiden wir öfter mal. Ist aber vielleicht sind wir schon zu alt dazu, also als Zielgruppe, keine Ahnung.
Ich glaube, eigentlich sind wir schon voll in der Zielgruppe noch drin. Weil jetzt für die TikTok-Formate, da wären wir jetzt nicht mehr drin. Aber für YouTube müssten wir, eigentlich sollten wir noch drin sein mit Ende 20.
Ja, aber es gibt tolle andere Formate, das findet ja jeder. Wie gesagt, Transparenzhinweis ist auch ein kleiner Werbeblock, aber es gibt ja wirklich viel zu finden in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken, was toll ist. Und ich habe einfach mal so ein paar rausgesucht, wo wir oft wieder zurückkommen, die auch so 30 Minuten lang sind. So ein Dauerbrenner sind bei uns die ZDF-Reportagen, da kommt, glaube ich, eine pro Woche. Die sind wirklich gut. Das ist so aufgebaut, dass es geht um ein Thema. Zuletzt hatten sie so eine Dreierreihe gemacht, da ging es um eine Hauptschule in Köln-Kalk oder Köln-Chorweiler, glaube ich, wo sie so eine Abschlussklasse, 9. Klasse, die dann sozusagen erweitert in die 10. gehen sollte, begleitet haben, verschiedene SchülerInnen und deren Probleme. Oft ist es aber auch so, dass es dann, da geht es mal um Hausbauen, da geht es mal um aktuelles Thema XY und dann werden verschiedene Beispiele aus verschiedenen Teilen Deutschlands gezeigt. Ne? Also wenn es zum Beispiel um deutsche Häfen geht, dann hat man was an der Nordsee, dann hat man aber auch was an einem Elbehafen und dann hat man aber auch noch was an einem Hafen, an einem Seehafen oder irgendwas. Also die gucken sich immer so drei verschiedene Beispiele meistens in Deutschland aus und begleiten das. Und das aber, was ich sehr angenehm finde, ist so einen klassischen Doku-Stil. Es gibt eine Off-Stimme und Leute werden porträtiert und aber meistens so, ich sag mal, in Anführungsstrichen normale Themen. Also es geht weniger um Politik, die spielt natürlich auch eine Rolle. Aber es geht um Alltagsthemen. Ne? So, das finde ich immer sehr gut.
Wie stehst du dazu, Imbiss-Dokus?
Auch das machen sie ab und zu mal. Ne? Imbiss, Camping auch.
Camping ist auch der absolute Klassiker. Imbiss und Camping, glaube ich, die beiden großen.
Ja, absolut. Auch Dauerbrenner. Auf jeden Fall auch viele geschaut. Aber ich wollte auch noch ein Augenmerk auf sowas, auf was werfen, was mich sehr abholt. Und zwar ich sag mal, Retter-Dokus, würde ich fast sagen.
Also Einsatzkräfte.
Die Einsatzkräfte, genau. Seit 2017 läuft vom WDR beispielsweise Feuer und Flamme, wo die Feuerwehr, die ersten zwei Staffeln, glaube ich, in Gelsenkirchen, ab dann jetzt bis Staffel 6 in die Feuerwehr Bochum und habe ich jetzt gelesen, ab Staffel 8 dann jetzt die Feuerwehr Duisburg begleitet wird. Und halt mit GoPros und was weiß ich, die sind immer bei den Einsätzen dabei und zeigen halt den Alltag der Feuerwehrleute mit Off-Interviews. Dann oftmals und verschiedene Einsätze, wo es auch wirklich heiß hergeht. und das finde ich, ist wirklich eine Riesenempfehlung. Also Feuer und Flamme ist ein totaler Hit. Basiert wohl auf einem so belgischen Vorbild, Helden van hier. Also ich nehme mal an, Helden von hier, auch wenn ich Belgisch jetzt nicht spreche. Auch so, also visuell sehr anstrengend mit dem Spannungsbogen erzählt und so weiter. Großeinsätze manchmal. Manche von denen hat man auch gehört, weil es wirklich große Einsätze waren. Und da gibt es jetzt einige davon, ne, die das nachgemacht haben oder die dann auf den Sprung. Der MDR beispielsweise hat auch so eine Doku gemacht, auch toll geworden, finde ich wirklich ganz persönlich, ohne dass das mein Arbeitgeber ist oder so. Bergwacht, Einsatz in der Sächsischen Schweiz, gibt es auch schon zwei Staffeln, wo sie die Bergwachtleute begleiten, wo da nochmal dazu kommt, dass die alle ehrenamtlich arbeiten, was ich auch total crazy, die sind dann wirklich da tagelang auf der Hütte sozusagen und retten dort die Leute, die verunglücken im Berg, die Touris und was weiß ich noch wen, in ihrer Freizeit. Neben ihren normalen Jobs irgendwie, total krass. Und jetzt
kriegen dafür nur ein Dankeschön.
Ja, warmen Händedruck. Ja. Und ganz neu jetzt Wahre Helden heißt sie auch, ARD-Produktion, ich glaube vom Norddeutschen Rundfunk, wo es ums THW geht, die dann auch eingesetzt worden sind, unter anderem in Beirut bei der Explosion oder die dann richtig auch ins Ausland gehen. Da gibt es diese schnelle schnelle Einsatztruppe, die hat auch so ein Kürzel, die dann sozusagen immer mit gepackten Taschen, also auch alles ehrenamtlich, ne, THW, 85.000 Leute, die nicht alle in dieser schnellen Einsatztruppe sind, aber die sozusagen da engagiert sind, und die dann immer eine gepackte Tasche mit Reisepass und allem und immer alle Impfungen aktuell halten und sowas, dass die dann angerufen werden nachts und dann Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Und dann kommt der Anruf nachts um 3, yo, dein Flug geht morgen um 10. Sag mal deinem Arbeitgeber Bescheid, du fliegst jetzt erstmal mit dem THW nach Syrien, weil Erdbebenhilfe.
Ja, schon, das ist wirklich krass auch, ne? Und das sind dann auch wirklich die so Menschen, mit denen man wahrscheinlich so im Alltag wenig zu tun hat oder irgendwann diesen Berufszweig oder Hobby, das ist ja dann irgendwie auch ein bisschen. Oder halt Ehrenamt.
Ja, das ist eine Mischung, ja genau. Ne, Ehrenamt, komisch, Hobby, ne? Berufung, ja. Alles zusammen irgendwie. Also Riesenrespekt, und das schaffen für mich diese Dokus auch. Klar gibt es da auch mal welche, die nicht so gut sind und welche, die sind besser. Aber das schaffen die für mich sehr gut wiederzugeben, muss ich ehrlich sagen. Und habe ich Respekt davor. Und allein, es ist eigentlich einfach, wenn man es mal so sieht. Ne? Du schnallst den Leuten eine GoPro oder ein bisschen was Besseres um. Die ganze Zeit auf Recording. Hast noch 2-3 Kameraleute mit dabei, die dann auch filmen und so. Und am Ende sichtest du wahrscheinlich tonnenweise Material, ja, und versuchst das irgendwie noch in einen Spannungsbogen zu bringen. Aber funktioniert. Also es ist Reality-TV, kann man glaube ich so sagen. Mhm. Aber die gute Sorte.
Ich meine, gut, naja, könnte das, weil Reality-TV natürlich noch ein bisschen mehr inszeniert ist, weil natürlich vorher dann ein bisschen auch, wenn sich die Charaktere dann streiten oder so, oder
ja, inszeniert, nee,
Sommerhaus, also, der Stars.
Ja, genau. Ich glaube Reality-TV, der Begriff Reality-TV ist mittlerweile ein bisschen abgenutzt.
Ja, ist natürlich rein Wort her ist es das natürlich. Mhm. Aber ja, eigentlich Reality meinen wir ja eigentlich schon sowas wie, wo Jeremy's Next Topmodel oder so, wo dann natürlich hinter den Kulissen nochmal viel inszeniert ist und besprochen ist, damit es wirklich vor der Kamera
ist. So ist das natürlich nicht, weil.
Hoffentlich.
Ich sag mal, so ein Wohnhausbrand in Bochum, weiß ich jetzt nicht genau, ob man das vorher inszenieren kann. In der Form. Ja, das ist sind so meine Dokus, die wir öfter zum Essen schauen. Sehr empfehlen.
Gut, dann möchte ich aber auch noch über auch fiktionale Stoffe sprechen, weil wir sind ja auch noch immer noch ein Filmpodcast und auch Serien ein bisschen mit. Deswegen, ich könnte tatsächlich, also ich habe ja schon gesagt, es gibt bei mir nicht so wirklich den, die Filme, Serien, die ich dann immer gucke, irgendwie um runterzufahren. Irgendwie ist es dann häufig, dass ich dann vielleicht dann eher Videospiele spiele, glaube ich, um runterzufahren. Das ist dann, glaube ich, eher wirklich, ich muss wirklich abschalten, will gar nicht so über was nachdenken.
Ja.
Aber man muss natürlich dann auch sagen, welche Videospiele. Das ist auch nicht dann einfach generell so. Aber es gibt natürlich dann so gewisse Klassiker. Ich glaube, über die hatten wir auch schon mal gesprochen, so Ritualfilme, die man sich anschaut, wenn irgendwas ansteht, zum Beispiel die klassischen Weihnachtsfilme.
Ja.
Wäre zum Beispiel, über den Film hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesprochen, weil das bei mir in der Familie so ein großes Ding ist, Schöne Bescherung, den wir uns dann immer angeschaut haben. Der ist für mich auch so ein bisschen ein Abschaltfilm, halt eine Co-Komödie von 1989. Ist auch ein großer Kultfilm, gerade in Deutschland auch, mit Chevy Chase in der Hauptrolle. Das ist für mich ein Stück weit auch so Comfort Food, weil ich dann so weiß, man ist dann irgendwie bei der Familie und jetzt beginnt irgendwie ein bisschen Urlaub. Auch natürlich immer ein bisschen Stress, aber irgendwie ist es ja auch ein Urlaub. Deswegen, das wäre für mich auch so ein bisschen Komfort. Den möchte ich aber nicht ganz da reinziehen, weil ich habe tatsächlich noch so zwei Serien, die ich dann schon häufiger mir angeschaut habe, weil ich auch häufig das von mir habe, ich gucke mir Serien eigentlich auch nicht 2 oder 3 Mal an. Das passiert nur bei ganz, ganz, ganz wenigen Serien, weil es meistens so viel gibt und ich dann einfach nicht Zeit habe, das nochmal mir eine Serie anzuschauen. Selbst wenn sie mir richtig gut gefallen hat, aber es gibt dann trotzdem eine Ausnahme. Das wäre zum einen Fleabag, die Serie, von Amazon Prime produziert, von 2017, 18 müsste das gewesen sein. Da geht es halt auch so, halt auch genau dieses halbe Stunde Format, hat 2 Staffeln, also auch recht kurz. Halbe Stunde, wie gesagt, geht die Folge, wo es um Fleabag geht, so heißt auch die Hauptfigur, die tatsächlich aber auch nie mit ihrem Vornamen angesprochen wird. Aber halt die Hauptfigur, die halt durch London kreist und quasi in einer super Midlife-Crisis mit 30 schon ist und quasi nichts mit sich anzufangen weiß. Ihre Mutter ist vor einigen Monaten gestorben oder vor einigen Jahren. Also schon ein bisschen her, aber sie hat es noch nicht ganz, ganz überwunden. Sie hat auch kürzlich ihre beste Freundin verloren, was sie vor allen Dingen halt aus der Bahn geworfen hat. Und ihr Vater hat jetzt mittlerweile jemanden Neues kennengelernt, aber sie hasst ihre Schwiegermutter. Mhm. Und allein die Beziehung zwischen Fleabag und ihrer Stiefmutter ist wunderbar, weil sie sich die ganze Zeit angiften, ohne es aktiv auszusprechen, sondern passiv-aggressiv die ganze Zeit, mit wunderbaren Dialogen. Man muss wirklich sagen, die Serie ist grandios geschrieben, mit einem ganz großen Witz. Und vor allen Dingen halt, Fleabag spricht auch in die Kamera. Mhm. Sprich mit dem Zuschauer, mit der Zuschauerin. Und das wird hier nochmal anders eingesetzt, als man es bisher kennt, weil es mittlerweile ist es auch ein bisschen ein Klischee, so in die Kamera zu sprechen. Ja. Das ist auch so ein inszenatorisches Mittel, das ist so ein bisschen ausgekaut. Aber
spätestens seit House of Cards.
Spätestens House of Cards, genau. Aber wer zumindest nochmal das so ein altes Mittel mit einem kleinen Twist gesehen haben möchte, der guckt sich auf jeden Fall Fleabag an, weil die das halt auch in der Story verarbeiten, weil das ist für Fleabag hat das einen Grund, warum sie mit einem Zuschauer spricht. Und das wird auch aufgearbeitet in der Serie und hat auch einen Charakterentwicklungsmoment, wo das eingesetzt wird. Das finde ich vor allen Dingen einen cleveren Aspekt. Ich dachte, ich finde es wahnsinnig witzig und schnell geschrieben und auch so, dass ich teilweise verärgert bin, wie gut das geschrieben ist. Ich denke, wie kommt da jemand so drauf? Wie kann man so viele gute Gags, so viele kluge Einfälle über die Gesellschaft dort einbinden mit super spannenden Charakteren? Also Fleabag lernt dann zum Beispiel einen Priester kennen. Das ist der, der im Internet als Hot Priest bekannt ist, der halt natürlich ein Gelübnis abgelegt hat oder halt eigentlich sich der Kirche natürlich mit der Kirche vermählt ist und natürlich keine Beziehung zulassen kann. Er sich aber trotzdem zu Fleabag hingezogen fühlt. Wie gesagt, es gibt diese Stiefmutter, die hat eigentlich absolut bösartig ist, aber halt auf so eine nette Art und Weise. Es gibt den Vater von Fleabag.
Auf eine nette Art und Weise bösartig?
Ja, genau, so könnte man es eigentlich. Also noch oberflächlich ist sie gut, aber natürlich dann so ab der zweiten Ebene wird sie dann bösartig. Mhm. Der Vater, der total lethargisch reagiert. Es gibt von ihrer Schwester der Mann, der ist ein absolutes Ekelpaket, der aber total hilflos ist. Also der braucht seine Frau, ansonsten ist er nicht lebensfähig. Ja. Und der auch diese Bösartigkeit halt durch dieses Comedy-Format kommt das irgendwie sehr schön rüber, wie der Typ eigentlich absolut fertig ist mit den Nerven und absolut eigentlich auch wirklich nicht lebensfähig ist. Wie gesagt, es ist wirklich eine tolle Serie, die ich mir auch schon dreimal jetzt, glaube ich, angeschaut habe. Mhm. Und das ist wirklich ganz, ganz selten, dass ich mir auch das immer noch lustig finde, weil ich mit dem Humor total etwas anfangen kann. Deswegen, das wäre Fleabag für mich auf jeden Fall auch so eine Serie. Und wie gesagt, mit zwei Staffeln ist sie auch recht kurz. Die hat man irgendwie auch, kann man auch an einem Tag sich durchschauen, weil das sind dann irgendwie, glaube ich, 6 Stunden oder so, oder 6, 8 Stunden nur insgesamt, die 2 Staffeln. Mhm.
Hast du, glaube ich, schon öfter mal empfohlen.
Habe ich schon mal empfohlen, ja.
Muss man sich vielleicht dann doch mal anschauen.
Das ist auch so, wenn da kannst du dir eine Folge von angucken und wenn du merkst, es ist dein Humor, dann guckst du dir weiter an und wenn nicht, dann nicht. Also das ist auch wirklich, die zeigt ab der ersten Folge, ersten Szene, was sie ist. Ja. Wenn dir das gefällt und dann nicht.
Okay. Ich habe tatsächlich, weil das bei mir nämlich funktioniert, was du gesagt hast, du nicht so gut hast, nämlich ein Ding sozusagen, was ich immer habe, wenn ich irgendwie so Content suche, den man mal nebenbei gucken kann, wenn es irgendwie eine, weiß ich nicht, besonders stressige Woche ist und man einfach zum Abschalten mal was gucken will oder so, dann zieht es mich immer wieder zum Krimi hin. Und da ich auch über Fiktionales sprechen möchte und wir auch schon mal eine Folge über True Crime gemacht haben, weil True Crime gucke ich auch ganz gerne, aber wie gesagt, haben wir da schon eine Folge zu gemacht, die ihr euch gerne anhören könnt, was auch problematisch ist an True Crime und warum wir das trotzdem gerne schauen, möchte ich heute mal über den klassischen Krimi gucken, klassischen Krimi sprechen und da tatsächlich eher über, ich finde tatsächlich deutsche Krimis gar nicht so interessant. Also ich gucke gerne mal einen Tatort, so, ne? Aber nicht regelmäßig, sondern einfach, also natürlich, wenn es ein Dresdner Tatort ist, weil irgendwie...
Muss man ja,
ist man ja gesetzlich dazu verpflichtet, wenn man in dem Ort wohnt, in dem ein Tatort gedreht wurde. Und man muss sagen, die Dresdner Tatorte sind inzwischen sehr gut, finde ich persönlich. Aber ich will eigentlich gerne über Krimiserien aus anderen Ländern sprechen, denn die holen mich oftmals ein bisschen mehr ab als unsere Hausgemachten. Skandinavien spielt auch eine Rolle. Also ich hätte zum Beispiel natürlich Kommissar Wallander zu bieten. Vor allem den Kommissar Wallander, der von Kenneth Branagh gespielt wird, ist toll. Hat, glaube ich, 6 oder 8 Folgen oder so gespielt. Dann hat Netflix ja Young Wallander gemacht. Das ist auch eine Serie, wo ich gedacht habe, zu Wallander so ein Prequel, weiß ich jetzt nicht genau. Hat aber für mich auch ganz gut funktioniert. The Chestnut Man ist auch so ein ganz bekannter Fall. Also der Kastanienmann ist, glaube ich, basiert auch auf einer wahren Kriminalgeschichte. Ist, glaube ich, aus Dänemark. Aber ich habe eine andere entdeckt, die ich nämlich gerade schaue. Und die ist noch ein Stück nördlicher. Und zwar kommt die aus Island. Und so viele Serien aus Island sind mir nicht eingefallen. Und zwar heißt diese Serie The Valhalla Murders. Ja, gut. Es ist relativ
Valhalla und Island.
Standardtitel. Ja. es geht um ein Kinderheim, das Valhalla heißt, deswegen, aber der eigentliche Titel ist Brot.
Mhm. Brot.
Heißt aber auf Isländisch offenbar Verstoß. Also,
das heißt,
nicht Brot auf Deutsch, sondern Brot.
Aber auch so geschrieben?
Ja.
Schön.
Also, ich erspare es euch auch wirklich, die SchauspielerInnen vorzulesen. Hey, ich kann nicht. Allein, ich zeige das dir jetzt mal und vielleicht sieht man das sogar ein bisschen bei YouTube, aber wahrscheinlich ist es zu
aber
hell.
Aber Nina Dock ist zumindest die Hauptdarstellerin. Ihr Nachnamen würde ich jetzt auch nicht probieren.
Philippis Dottir oder so. Man sieht auf jeden Fall, wie lang diese Namen sind im Vergleich zu deutschen Namen.
Weil die halt irgendwie, ne, das ist irgendwie am Ende gibt es immer so einen Zusatz, wenn sie halt die Tochter.
Dottir irgendwie.
Dottir, genau, Tochter
und Son natürlich als Sohn und ja. So. Aber ja, ist eine ganz nette, also ist nichts Besonderes, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht ja ums Abschalten in dieser Folge. Ist einfach ein netter, gut erzählter Krimi, wo es um eine Kommissarin geht, die mit einem Fall konfrontiert wird, wo ältere Menschen wirklich brutal ermordet werden und die Spuren führen, mehr verrate ich nicht, führen zu einem Kinderheim. Es gab da wohl eine dunkle Vorgeschichte in Island, wo es Kinderheime gab, die nicht so, hat wahrscheinlich jedes Land so. Und da führen die Spuren hin, aber der Fall ist natürlich nur Vehikel, es sind unterschiedliche andere Sachen, die dann diskutiert werden. Ihr Sohn bekommt Probleme in der Schule, worum sie sich kümmern muss. Sie selbst wird übergangen bei einer Beförderung. Darum soll es auch gehen. In der Serie dann lebt sie in Scheidung, weil sie zu viel arbeitet. Und sie bekommt an die Seite gestellt einen Kollegen, der auch aus Island kommt, aber dann lange Zeit, glaube ich, in Norwegen, glaube ich, gelebt hat. Wo man dann auch so merkt, wo auch kurz erwähnt wird, zum Beispiel Island hat wohl keine Pathologie. Weil, du weißt nicht, 300.000 Leute, die in Island leben, es lohnt sich.
Oder 500.000
oder so.
Aber ja, so.
Ja, deswegen schickt man dann halt mal so eine Leiche nach Norwegen, um die obduzieren zu lassen und so ein Zeug. Also das ist sehr spannend und das finde ich an diesen, sag ich mal, nördlicheren Krimis auch, die schaffen das irgendwie, finde ich aus meiner Sicht eine ganz persönliche Meinung, besser, diese so größere gesellschaftliche Themen einzuweben in die Krimis, als das bei uns der Fall ist. Ich finde, das wirkt bei uns oftmals konstruiert. Wobei man sagen muss, vielleicht ist es bei denen ja genauso, nur uns erreichen halt nur die Guten.
Ja, das in Effekt hat man sowieso natürlich stärker, natürlich sagt, warum gibt es irgendwie, der BBC hat so viel bessere Serien irgendwie parat jetzt als das ZDF oder so. Aber natürlich,
aber das stimmt natürlich nicht.
Das stimmt natürlich nur zum Teil vielleicht wirklich, weil wir haben natürlich wirklich eine total selektive Ausnahme, weil wir wirklich nur das Gute uns erreicht. Da würde ich auch sagen, würdest du aber auch sagen, dass dann auch gerade bei sowas Norwegischen, weil gerade sowas, ne, es gibt irgendwie keine Pathologie, weil es zu wenig Menschen sind, dass auch so ein bisschen man das auch deswegen guckt, weil es so ein bisschen eine andere Welt ist. Die ist natürlich schon ein bisschen, sieht aus ein bisschen wie unsere. Man erkennt irgendwie was wieder, aber trotzdem gibt es ganz viele Aspekte, wo man sagt, das ist irgendwie
mehr Schnee, es ist kälter, die Leute haben immer dicke Jacken an.
Ja.
Das ist, natürlich ist das für viele auch so eine Art Sehnsuchtsort. Jetzt für mich nicht unbedingt. Ich war allerdings auch noch nie nördlicher als die Ostsee, glaube ich. Aber ich glaube, das spielt auch eine Rolle, auch diese Bilder, ne, dieses bläulichere, was mit dem immer gearbeitet wird und so. Das ist schon cool zu sehen. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel dabei, und zwar auch wieder ein anderes Land, weil du BBC sagtest, passt das ganz gut. Einfach als Beispiel für eine Krimiserie, die aus einem anderen Land kommt. Aus dem Vereinigten Königreich, und zwar Slow Horses auf Apple TV Plus. In der Hauptrolle mit Gary Oldman, der Jackson Lamb spielt. Das ist wirklich eine seiner schlimmsten Rollen, weil also die Slow Horses sind sozusagen eine spezielle Einheit des MI5, und zwar die Leute, die nicht so wirklich viel können. Oder denen gesagt wird, die nicht so viel können. Slow Horses. Und die sind in so einem, also es ist auch total übertrieben, die leben, die sind nicht im Hauptsitz, sondern die sind so verbannt dann in irgendeine Hinterhofgasse, in so einer richtigen ekligen Kaschemme. Und Jackson Lamb ist wirklich die ekligste Rolle, die Gary Oldman, finde ich, fast jemals gespielt hat. Ne?
Und er hat viele eklige Rollen gespielt.
Ja, er ist sehr schmierig, sehr eklig, er furzt viel, er rülpst viel, er raucht viel, er isst richtig eklig. Also wirklich schon so weit, dass es schon fast Slapstick wird. Und seine Leute sind halt auch nicht so die Crème de la Crème. Und trotzdem haben sie alle irgendwas Herzliches. Und das ist natürlich im besten Sinne britischer Humor, diese ganze Serie.
Aber es ist eine Comedy-Serie.
Es ist ein Krimi. Es ist schon eine
Krimi-Serie. Okay.
Aber mit so einer Spionageserie, die aber natürlich sehr komödiantisch da.
Mit einem Augenzwinkern.
Ja, total. Natürlich, logischerweise. Also die lohnt sich auch sehr zu gucken. Ich bin gerade mitten in der zweiten Staffel. Ich fand die erste sehr gut. Ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Sieht natürlich auch toll aus, so vom Bild her. Das sind wir aber von Apple TV Plus natürlich gewöhnt.
Ja. Okay, sehr schön. Dann hätte ich noch so Halbfilm drinne.
Halbfilm?
Ah, es ist, wie gesagt, ich kann es nochmal wiederholen, dass ich nicht ganz so klasse das habe. Aber es gibt für mich trotzdem, wenn ich so ein bisschen trotzdem nach einem schweren Tag irgendwie mir dann was angucken will, dann gehe ich meistens meine Watchlist durch, auch an Film.
Ja.
Wollte ich mir schon lange angucken. Manchmal kommt dann doch noch mal eine Perle hervor. Manchmal hat man sich gesagt, ach, jetzt, ich weiß, warum ich mir den nicht angucken wollte. Aber ich habe manchmal dann trotzdem so gerade Bock auf Historienschinken.
Aha.
Das ist für mich auch so ein bisschen Comfort.
Okay.
Irgendwie so Sets, die irgendwie schon mindestens was darstellen sollen, was älter ist als 600 Jahre. Das finde ich schon geil. Irgendwie. Ich weiß nicht, fühle ich mich da so ein bisschen wohl. Und da habe ich auch letztens was gesehen, den möchte ich jetzt mal nennen, auch wenn ich den zum ersten Mal tatsächlich gesehen habe, aber etwas nachgeholt habe. Und der jetzt auch nicht wirklich Comfort Food ist, aber es ist passend, es ist eigentlich auch ein Krimi.
Mhm.
Man könnte sagen, es ist Sherlock Holmes im Kloster. Und da weißt du doch
Name
bestimmt.
Name der Rose.
Name der Rose.
Wirklich?
Ja,
okay.
Habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen.
Mit Sean Connery.
Ja. Finde ich auch wirklich faszinierend, weil, was ich gar nicht wusste, von Bernd Eichinger produziert.
Mhm, ja.
Und der wurde auch zu Großteilen in Deutschland.
In Eisenach gedreht.
Genau.
Bei uns zu Hause in Thüringen.
Ja, war es auch sehr schönes Kloster. Ja. Auch wunderschönes Matte-Painting wird auch eingesetzt, um das ein bisschen zu erweitern und gewisse Shots zu machen. Auch ich habe gerade mal nachgeschaut, damals hat 50 oder rund 50 Millionen Mark, deutsche Mark gekostet, 1986. Also auch einer der teuersten deutschen Filme, muss man wirklich sagen. Wirklich hochkarätig besetzt. Also Sean Connery natürlich damals war nicht mehr ganz sein James Bond hoch natürlich, aber natürlich davon noch gelebt.
Ja.
Zu diesem Zeitpunkt auch James Horner in der Musik, also der Titanic-Musik unter anderem gemacht hat oder Avatar. Und deswegen also wirklich viel Geld darin reingeht, was man wirklich auch sieht. Deswegen, der sieht top aus. Also ich finde auch gerade hier Jean-Jacques Arnaud hat ja den Film inszeniert. Der hat wirklich auch dann danach gesehen, wo er das Buch gelesen hat von Umberto Eco, worauf das Ganze basiert, hat er gesagt, ich bin der Einzige, der das verfilmen sollte. Und er sollte recht behalten. Er hat dann auch so gemacht. Und es sieht wirklich ganz, ganz großartig aus, dieses Kloster, wo dann halt eine Mordserie um sich geht, weil verschiedene Mönche sterben. Und natürlich unser Hauptcharakter, gespielt von Sean Connery, William von Baskerville, der dann quasi als Sherlock Holmes Charakter natürlich feststellt, wer das hier gewesen sein könnte und da sich die Beweise mal durchgeht. Und auch gerade, weil ich habe es mir auch deswegen auch angeschaut, weil es natürlich auch ein Videospiel dazu gibt, mehr oder weniger dazu gibt. Es ist nicht offiziell der Name der Rose Verspielisierung, aber da basiert es sehr stark darauf, Pentiment. Da ist nämlich der Game Director von dem Spiel, Joss Sawyer, ist ein ganz, ganz großer Fan von Name der Rose und wollte schon immer mal ein Videospiel machen, was das so ein bisschen dem nacheifert. Und das hat er auch wirklich dann geschafft, wo man im Prinzip auch einer Mordserie im Kloster nachgeht. Mhm. Und ich war da sowieso dann ein bisschen im Thema drin. Ne? Auch wenn, also Pentiment spielt im 15. Jahrhundert, also Martin Luther ist da spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das müsste ja 15. Jahrhundert sein, oder? 14 noch was? 1460, 70? Mhm. So
irgendso
Reformation. Name der Rose ist noch 100 Jahre früher, also so 14. Jahrhundert. Deswegen, das spielt keine wirkliche so groß. Also jetzt die Reformation ist nicht so präsent. Aber es spielt natürlich trotzdem also Umberto Eco hat ja, wer sich mit dem Buch auskennt, das ist ja ein sehr, da könnte man stundenlang drüber philosophieren, um was ja in dem Buch geht. Und auch wie dort mit verschiedenen Medien gearbeitet wird und was überhaupt, wie er halt auch trickst mit verschiedenen Mitteln und wie dann halt auch Aristoteles spielt ja auch eine gewisse Art und Rolle und literarische Werke, was die für eine Macht haben, auch die Macht von Büchern, ist ja auch ganz, ganz groß in dem Film präsentiert. Deswegen auch super spannendes Thema, wie das umgesetzt ist. Und dann alleine halt auch ein super umgesetzter Mordfall, wo man halt viel mitraten kann. Wie gesagt, sieht großartig aus vom Set-Design her. Deswegen, ich hatte da sehr, sehr viel Spaß. Und das ist dann gerade, das ist für mich auch dann so ein perfektes Comfort-Food, wenn ich das so lange mir schon in der Watchliste hatte, gesagt habe, und ich habe an sich aufs Grundthema so Bock und dann ist er auch wirklich gut. Dann ist das für mich auch so eine Erfüllung. Aber das passiert relativ selten, weil es da wirklich so einschlägt. Aber wenn es ist, ist es umso schöner. Deswegen, hast du mal Name der Rose schon gesehen oder ist es ganz, ganz lange her? her?
Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Und ich muss mich auch korrigieren. Ich habe hab dann überlegt, na Moment mal, 86, wie soll denn der in Eisenach gedreht worden sein? Da war ja DDR,
stimmt,
die wir ja nicht in der DDR gedreht haben. Ich habe das verwechselt mit dem Luther-Film von 2003, der ja auch eine große, teure Produktion war. Der ist natürlich in Wittenberg gedreht worden. In Wittenberg sicherlich auch, aber in Eisenach gedreht worden. Der Name der Rose ist im Kloster Eberbach gedreht worden.
Im Rheingau.
Kann man auch sehr empfehlen, da war ich auch schon.
Hesse.
Ist wirklich ein sehr schönes Kloster. Kann man sich sehr interessant.
Und es gibt tatsächlich jetzt auch, was ich dann auch dann im Zuge dann nochmal, man recherchiert natürlich mal kurz ein bisschen nochmal nach, weil ich dann auch fasziniert war, dass halt, wie gesagt, ein deutscher Film war, weil es gleich auch mit Bernd Eichinger Film, so steigt der Film ein, dass er tatsächlich auch vor ein paar Jahren auch eine Serienverfilmung davon nochmal, also eine Neuverfilmung erschienen ist, wo dann auch mal ein bisschen was angepasst wurde. Also die Frauenrollen wurden etwas stärker in den Fokus gerückt, weil das natürlich von 86 und das Buch dann und mit dem historischen Setting da Frauen nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Und die eine Frau, die vorkommt, die redet auch nicht. ist auch eingebaut im Film, warum, wieso, weshalb. Aber ja, das hat natürlich dann die Serienaberneuverfilmung nochmal ein bisschen aktualisiert. Da gab es auch Diskussionen natürlich darum, wie sinnvoll das ist. Fand ich auch ganz, ganz spannend. Aber ich finde, wie gesagt, echt einen großartigen Film. Sehr, sehr spannend. Und deswegen auf jeden Fall, falls ihr den noch nicht gesehen habt, aber wie gesagt, ist eigentlich ein großer Klassiker, deswegen den kennt man auf jeden Fall vom Namen her. Was ich auch ganz finde, weil ich habe mir auch immer dann die ganze Zeit im Film gewartet, was ist denn jetzt der Name der Rose? Wann spielt denn mal eine Rose im Film eine Rolle? Aber das kommt gar nicht.
Ja,
also Umberto Eco hat das auch irgendwie so ein bisschen random sich rausgesucht und wollte den Leser, die Leserin noch aktiv verwirren, was denn das überhaupt sein soll. Und deswegen habe ich mir das auch im Film die ganze Zeit gefragt, wann kommt denn jetzt die Rose? Und das kommt gar nicht.
Tja, enttäuschte Erwartungshaltung.
Ja.
Ja, ich wäre durch soweit.
Ich wäre auch durch.
Naja, dann haben wir doch ein paar Corsi-Tipps gegeben, was ihr so hören könnt.
Ja.
Oder
aber
hören,
muss sagen,
schauen könnt.
Also Name der Rose, der ist ja ab 16 freigegeben, genau. Also der ist auch durchaus ein bisschen blutig. Ja. Deswegen ist immer so bei Comfort Food, aber wir haben jetzt auch Krimis gehabt, deswegen ist auch ganz faszinierend.
Ja, aber das ist ab 16 gewesen, die ich hier genannt habe.
Ja, deswegen ist auch ganz faszinierend, dass man dann sich sowas raussucht, was eigentlich so eine... eigentlich so auch schwere Themen irgendwie haben, so Mord, ne?
Mhm.
Aber dass das dann irgendwie auch gut passt irgendwie zu einem Comfort-Abend, zu einem Couch-Abend.
Ja, das stimmt. Haben wir noch Neuigkeiten? Gibt's noch was? Mir wäre jetzt irgendwie nichts untergekommen.
Ist auch, glaube ich, nichts. Wir haben natürlich jetzt vorher nicht nachgeschaut, wir sind schlecht vorbereitet, Lukas.
Es gab viel,
tatsächlich jetzt, wo du das sagst, viel eingefallen, aber das wäre jetzt auch ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob du das mit Mila Kunis und ihrem Ehemann, der auch Ashton Kutcher, mitbekommen hast. Mhm. Weil von Die wilden 70er, haben beide mitgespielt. So eine Serie, so eine Sitcom.
Ja.
So, die hatten wir jetzt gar nicht zum Beispiel, weil das ist bestimmt für viele auch ein Comfort-Food-Sitcom. Aber da haben die beiden ja, sind sie so mit groß geworden und da gab es jetzt einen Schauspieler, der diese Serie mitgespielt hat, der wurde wegen Vergewaltigung angeklagt und dann auch verurteilt.
Mhm.
Und da haben die, bevor das Urteil irgendwie gesprochen wurde, haben die nochmal einen öffentlichen Brief veröffentlicht, wo sie ihn unterstützt haben, den Vergewaltiger, den jetzt verurteilten Vergewaltiger, dass er doch eigentlich ein cooler Typ sei und so. Und das haben sie natürlich sich jetzt wieder zurückgezogen, was natürlich einen großen Aufschrei, großen Shitstorm gab, wie so Leute den unterstützen können. Und dann gab es ein großes Entschuldigungsvideo natürlich. Und es gab jetzt auch Drew Barrymore, die hat auch ein Entschuldigungsvideo veröffentlicht, weil sie irgendwie mit, die hat ja irgendwie auch so eine Reality-TV-Serie, Show, und das wollte sie jetzt mitten im Streik, großen Hollywood-Strike wollte die da wieder, dass es an den Start geht und wieder was veröffentlichen, aber dann halt gab es auch einen großen Shitstorm, warum sie da den Streik brechen möchte.
Ja.
Und dann hat sie sich auch wieder entschuldigt und gesagt, will ich jetzt doch nicht machen, eine weitere Folge produzieren. Sie wollte da irgendwie sich irgendwie um die Gewerkschaften drumherum, dass ihre Serie oder Show dort weitergeht.
Okay.
Und da gab es dann auch so ein Entschuldigungsvideo von Drew Barrymore. Deswegen war die große Woche der Entschuldigungsvideos. Aber das sind jetzt zwei recht große Themen, wo man irgendwie auch lange drüber sprechen könnte. Aber auch, ja. Hollywood-Stars gibt viele, die sehr, sehr komisch sind und auch wahrscheinlich schlechte Menschen. Gerade bei Mila Kunis und Ashton Kutcher frage ich mich, what the fuck, was geht da bei euch ab? Aber gut. Das waren nur zwei Themen.
Interessant. Ja.
Mhm.
Okay, das gab's also sonst noch. Gut, damit sind wir am Ende für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr bei YouTube einschaltet und bis dahin schreibt uns noch eure Themenideen und wir machen jetzt hier das Licht aus. Und dann...
sieht schon cool aus, oder?
Wir haben nämlich jetzt wirklich das Licht ausgemacht. Sieht schon, es geht schon. Na dann, bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.